Wir schließen heute die Geschichte Israels ab, zumindest die Königsgeschichte. Wir sind im 2. Könige, Kapitel 24. Israel, das Nordreich, ist ja schon lange nicht mehr. Aber das Südreich Juda hatte einen ganz bösen König für lange Jahre, den König Manasse. Und er hat sich am Ende seines Lebens bekehrt und ich rechne damit, ihn im Himmel zu treffen. Aber er hat so viel Unheil angerichtet unter dem Volk und die so in die Irre geführt, dass sich das Volk Israel, das Volk Juda, Nation Juda, ist ja das Volk Israel, dass sie sich nicht mehr erholt haben davon. Und dann sein Sohn war ein sehr guter König, der König Josia. Und er hat viel Gutes getan, hat dem Herrn geehrt, ist ihm nachgefolgt, hat eine Reformation eingeleitet, war bei vielen leider nur äußerlich. Und dann die letzten Könige von Israel, von Juda, sind lauter böse Kerle. Wir haben letztes Mal kurz den König Joahas noch gesehen. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und zu dieser Zeit hat der Pharao von Ägypten ihn gefangen genommen. Und Juda ist unter die Fuchtel der Ägypter gekommen, mussten denen Tribut leisten. Und sein Sohn Joachim wurde König. Oder der Pharao machte ihn zum König. Pharao hat den König Joahas abgesetzt und den König Joachim, der eigentlich Eliakim hieß, aber er hat ihn umbenannt. Das war auch so eine kleine Machtdemonstration. So, du bist unter meiner Fuchtel, ich kann dir einen neuen Namen geben, wenn ich will. Ich bin der Macher, das wollte der Pharao damit sagen. Und er hat auf jeden Fall diesen Joachim zum König eingesetzt. Der war der Bruder vom König Joahas, den er gefangen nahm. Im Vers 36 von Kapitel 23 eigentlich noch lesen wir, 25 Jahre war Joachim alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Sebuda, die Tochter Petajas aus Ruma. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was seine Väter getan hatten. All diese Könige sind das Böse. Gott spricht die ganze Zeit durch Propheten zu ihnen, aber sie wollen nicht umkehren. Sie bleiben rebellisch. In Vers 1 im Kapitel 24 lesen wir, in seinen Tagen zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf, und Joachim war 3 Jahre sein Knecht. Dann wandte er sich wieder ab und empörte sich gegen ihn. Das war jetzt das Jahr 605 vor Christus. Große Clash, wenn wir so sagen wollen, die große Konfrontation war zwischen dem Pharao von Ägypten und den Babyloniern, die das neue aufstrebende Reich waren. Der König von Ägypten, haben wir ja gelesen, ist gegen die Babylonier gezogen. Bei der Gelegenheit ist der König Josia umgekommen, weil er sich ihm in den Weg gestellt hat. Und ich glaube 601 oder so hat der Nebukadnezar, der eigentlich noch nicht der König war, sondern der Sohn des Königs, der Nachfolger, der Prinz, er hat die Armee geführt, er war der General der Babylonier, er hat die Ägypter bei Karkemisch besiegt, eine ganz bedeutende Schlacht damals, und die Babylonier sind jetzt zum neuen Weltreich, zum neuen Reich in dieser Region aufgestiegen. Und hier zog der König von Babel herauf und er zog eigentlich wieder gegen den König von Ägypten. Und Joachim war 3 Jahre lang sein Knecht. Bei der Gelegenheit hat er natürlich auch die Israeliten, Juda war ja auf dem Weg von Ägypten nach Babylon und umgekehrt, hat die unterworfen und der Joachim war ihm 3 Jahre lang untergeben. Und dann wandte er sich wieder ab und empörte sich gegen ihn. Hintergrund ist, dass sich Ägypten noch einmal aufgebäumt hat, relativ zwecklos, und der König Joachim war ein freiheitsliebender Mensch, ein nationalistisch gesinnter Mensch. Leider war sein Herz nicht bei Gott. Und er hat gedacht, das ist eine Gelegenheit zu rebellieren und wieder frei zu werden von dieser Vorherrschaft der Babylonier. Und er fiel wieder gegen ihn ab. Vers 2 lesen wir, der Herr sandte gegen ihn Streifscharen der Chaldeer, das sind die Babylonier, und Streifscharen Arams und Streifscharen Moabs und Streifscharen der Söhne Ammon. Er sandte sie gegen Juda, um es zugrunde zu richten, nach dem Wort des Herrn, das er durch seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. Ja, nach dem Befehl des Herrn geschah das gegen Juda, um es von seinem Angesicht zu entfernen, wegen der Sünden Manasses, nach allem, was er getan hatte. Auch wegen des unschuldigen Blutes, das er vergossen hatte, so dass er Jerusalem mit unschuldigem Blut angefüllt hatte, das wollte der Herr nicht vergeben. Das Herz Gottes war immer bei den Benachteiligten, bei den Armen, bei den Unterdrückten. Und diese bösen Könige haben die Treuen, die Gläubigen, wenn wir so sagen wollen, unterdrückt und ungerecht umgebracht. Und das wollte der Herr nicht vergeben. Und wir ernten das, was wir sehen. Und so züchtigt der Herr sein Volk eigentlich durch diese Streifscharen. Das Heer von Babylonien hat eigentlich aus vielen verschiedenen Völkern bestanden. Wir lesen hier von Chaldäern und Aramäern und Moabitern und Ammoniter. Die haben alle zusammen mit dem König von Babylonien gekämpft. Und der Herr züchtigt sein Volk. Und er züchtigt sein Volk eigentlich mit dem Herz, dass sie umkehren. Und das haben die Propheten immer wieder gesagt. Ich habe keinen Gefallen daran, mein Volk zu zerstören oder zu bestrafen, sondern mein Herz ist, dass sie umkehren, sagt der Herr. Und die Propheten, die ringen mit dem Volk und flehen das Volk an, sagen, kehrt um zu dem Herrn, dann wird er euch wieder Gnade zeigen. Aber sie sind zu weit gegangen, sie waren so verhärtet, dass zumindest Großteil des Volkes nicht mehr umkehren wollte und weiter den Götzen dienen wollte. Und das wollte der Herr nicht vergeben. Und die übrige Geschichte Joachims und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Juda? Und Joachim legte sich zu seinen Vätern, ist gestorben, und sein Sohn Joachin wurde an seiner Stelle König. Doch der König von Ägypten zog fortan nicht mehr aus seinem Land, denn der König von Babel hatte von dem Bach Ägyptens an bis zum Strom Euphrat alles genommen, was dem König von Ägypten gehört hatte. Also die Babylonier sind jetzt das vorherrschende Reich, das Weltreich, und alle anderen sind eigentlich unter ihrer Kontrolle und von ihnen beherrscht. 18 Jahre war Joachim alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Nehushta, die Tochter Elnathans aus Jerusalem. Wer immer seine Tochter Nehushta nennt, weiß ich nicht, ist zu nah an Nehushtan dran, diese bronzene Schlange, die die Israeliten gemacht haben oder verehrt haben. Wäre mal zu gefällig, meine Tochter hier Nehushta zu nennen. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater getan hatte. Sehen wieder den Einfluss, den Väter im Leben ihrer Kinder haben. In jener Zeit zogen die Knechte Nebukadnezars, des Königs von Babel, nach Jerusalem herauf und die Stadt kam in Belagerung. Das ist die zweite Belagerung oder das zweite Heraufkommen der Babylonier gegen die Israeliten. Das erste haben wir vorhin gesehen. Heißt hier nur ganz kurz, in jenen Tagen zog der König Nebukadnezar herauf und nur kurze Zeit lang, weil dann ist sein Vater gestorben und der König Nebukadnezar musste sich beeilen, zurück nach Babel zu kommen, um hier die Nachfolge zu regeln. Und vielleicht war auch das der Hintergrund, wo der König Joachim rebelliert hat gegen ihn. Und zu diesem Zeitpunkt, das war 605 vor Christus, hat er nur wenige mitgenommen. Der Daniel war bei dieser ersten Wegführung dabei, hat nur einige Vornehme mit sich genommen. Hier sehen wir die zweite Wegführung. 597 ist das passiert. In jener Zeit zogen die Knechte Nebukadnezars, des Königs von Babel, nach Jerusalem herauf und die Stadt kam in Belagerung. Und Nebukadnezar, der König von Babel, ging selbst gegen die Stadt vor, während seine Knechte sie belagerten. Hat es zur Chefsache gemacht. Und Joachim, der König von Juda, ging zum König von Babel hinaus, er und seine Mutter und seine Knechte und seine Obersten und seine Hofbeamten. Wenn wir in der Chronik nachlesen, in der Parallelstelle, ist das nach einer ganz schönen langen Zeit der Belagerung passiert, wo die Zustände so schlimm geworden sind in Jerusalem, dass der König gedacht hat, okay, wenn ich mich unterwerfe und mich ergebe und hinausziehe mit meinen Obersten und Leitern, vielleicht werden wir Gnade finden. Belagerung war eine furchtbare Sache. Die haben im Prinzip eine Stadt eingekreist und dicht gemacht und gewartet, bis die ausgehungert waren. Konnte ein Jahr lang, zwei Jahre lang dauern und dann furchtbare Zustände in so einer belagerten Stadt. Wir lesen Berichte in Jeremia und auch bei Josephus und anderen historischen Quellen, dass die Leute teilweise Kannibalismus praktiziert haben, weil sie so verzweifelt waren. Auf jeden Fall, Joachim, der König von Juda, ging zum König von Babel hinaus, er und seine Mutter und seine Knechte und seine Obersten und seine Hofbeamten. Und der König von Babel nahm ihn gefangen, im 8. Jahr seiner Königsherrschaft. Und er brachte ihn dort heraus, von dort heraus alle Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königshauses und brach das Gold von allen goldenen Geräten ab, die Salomo, der König von Israel, im Tempel des Herrn gemacht hatte, ganz wie der Herr geredet hatte, so über 400, so 420 Jahre zuvor. Und er führte ganz Jerusalem gefangen fort und alle Obersten und alle kriegstüchtigen Männer, 10.000 Gefangene und alle Schmiede und Schlosser. Niemand blieb übrig als nur das geringe Volk des Landes. Hier ist die größte Fortführung. Fortführung von Juda waren in drei Stufen. Die erste, wo nur ganz wenige und dann auch Daniel weggeführt wurde und Schadrach und Meschach und Abednego. Das hier ist die zweite, die größte Fortführung. Der Prophet Hesekiel ist unter den Verschleppten hier. Und niemand blieb übrig als nur das geringe Volk des Landes. Ist auch gewisse Ironie dabei, ne? Wenn wir in den Propheten lesen, wissen wir unter anderem, dass Gott sein Volk gerichtet hat, weil die Reichen die Armen unterdrückt haben. Und jetzt schmeißt Gott die ganzen Vornehmen und den König und seine Hofbeamten, die ganze Oberschicht raus und die Armen dürfen sich um das Land kümmern. Sie dürfen das jetzt in Besitz nehmen sozusagen. Es ist Gottes Gerechtigkeit, Gott ist gerecht. Und er führte Joachim gefangen fort nach Babel, Vers 15, und die Mutter des Königs und die Frauen des Königs und seine Hofbeamten und die Bürgerschaft des Landes führte er als Gefangene aus Jerusalem nach Babel. Und alle Kriegsmänner 7.000 und die Schmiede und die Schlosser 1.000, alles tüchtige, kampferprobte Männer, die brachte der König von Babel als Gefangene nach Babel. Und der König von Babel machte Matanja, Joachims Onkel, an seiner Stelle zum König und änderte seinen Namen in Zedekia. Also das Volk Juda hier wahnsinnig geschwächt natürlich. Die ganzen hohen Leute, die ganze Intelligenz, ganzen Vornehmern werden verschleppt. Die Schmiede und die Schlosser, damit sie keine Waffen mehr produzieren können. Und er setzt einen anderen, den Onkel von Joachim zum König ein. ändert wieder seinen Namen, um zu zeigen, wer hier der Chef ist. Ein Onkel, von dem er annimmt, dass er ihm gehorsam sein wird und unterwürfig sein wird. Vers 18. 21 Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jirmeias aus Libna. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was Joachim getan hatte. Denn wegen des Zornes des Herrn kam es in Jerusalem und Juda dahin, dass er sie von seinem Angesicht verwarf. Ist unglaublich, oder? Hier ist schon das halbe Volk verschleppt und weggeführt und die kehren noch immer nicht um zum Herrn. Zedekia ganz besonders verhärtet sein Herz. Der Prophet Jeremia spricht zu ihm. Er hört nicht. Hört auf die falschen Propheten. Wir wissen aus Jeremia, dass es viele falsche Propheten gab zu der Zeit. Aber sie kehren nicht um, sie verhärten ihr Herz. Tat was Böse war in den Augen des Herrn. Vers 20 lesen wir weiter, und Zedekia empörte sich gegen den König von Babel. Und das war auch wieder was, von dem der Prophet Jeremia ausdrücklich gesagt hat, persönliche Prophetie für Zedekia, dass er das nicht tun soll, sondern dass er sich dem König von Babel unterwerfen soll. Und er hört nicht. Und diese falschen Propheten haben ihn ermutigt und gesagt, ja, du schaffst es, du wirst siegreich sein. Ihr könnt nachlesen. Er empörte sich gegen den König von Babel, gegen Gottes Wort. Ungehorsam gegen Gottes Wort. Er denkt, ich weiß es besser. Ich bin stärker. Das ist immer ein Problem, wenn wir so denken. Ja, Gottes Wort sagt es zwar, aber ich weiß besser. Gottes Wort sagt, kein nichtchristlicher Freund oder Freundin, niemanden Ungläubigen heiraten, nicht unter dasselbe Joch gehen, aber ich weiß es besser. Gottes Wort sagt uns, wir sollen warten bis zur Ehe, um sexuell aktiv zu werden, aber ich weiß es besser, wir haben eine Ausnahme. Ja, wir sollen nicht lügen, aber ich fälsche meine Steuern. Denken wir wissen es besser. Aber es ist natürlich Schwachsinn. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist wie ein Mensch, der sein Lebenshaus auf Felsen baut. Und es wird Bestand haben und es wird heil sein und es wird fest sein. Selbst in den Stürmen und Wellen, die in unserem Leben über uns dahin schwappen. Aber wer meine Worte nicht hört, ist wie einer, der sein Haus am Strand baut, am Sand. Es wird weggewaschen und es stürzt ein. Das sehen wir hier in der Geschichte von Israel. Stolze König Zedekia, er hat gedacht, er ist weise, in Wirklichkeit war er ein totaler Tor. Und das sind wir, wenn wir nicht auf Gottes Wort hören. Wir sind Toren. Und es geschah im 9. Jahr seiner Regierung, im 10. Monat, am 10. des Monats, da kam Nebukadnezar, der König von Babel, er und sein ganzes Heer gegen Jerusalem und belagerte es. Und sie bauten Belagerungstürme gegen sie ringsumher. Das ist 587 geschehen. Jetzt hat der König Nebukadnezar genug. Jetzt macht er dieser Stadt, dieser rebellischen Stadt, den Gar aus. So kam die Stadt in Belagerung bis ins 11. Jahr des Königs Zedekia, also 1,5 Jahre ungefähr. Am 9. des 4. Monats, als der Hunger in der Stadt Überhand genommen hatte und kein Brot mehr da war für das Volk des Landes, da wurde die Stadtmauer aufgebrochen und alle Kriegsleute flohen nachts auf dem Weg durch das Tor, das zwischen den beiden Mauern beim Garten des Königs lag. Die Chaldäer aber waren rings um die Stadt her und der König zog den Weg zur Steppe. Also, verzweifelter letzter Versuch. Die Israeliten haben scheinbar selber irgendwo die Stadtmauer durchbrochen, so vielleicht einen Geheimausgang, und haben versucht, die Belagerungslinie, den Belagerungsring der Feinde zu durchbrechen und zu fliehen. Aber Gott richtet sein Volk. Manche Leute fliehen vor Gott. Aber das Gute ist eigentlich, Gott ist schneller. Gott sei Dank. Weil sein Herz ist eigentlich nicht zu zerstören, sein Herz ist, um uns zurückzuholen. Wir können nicht davonlaufen, wir können uns nicht verstecken. Wir können rebellieren, aber wir können nicht davonlaufen. Der Herr ist schneller und der Herr hat die Kontrolle hier. In Vers 5 lesen wir aber, das Heer der Chaldäer jagte dem König nach und sie holten ihn ein in den Steppen von Jericho und sein ganzes Heer zerstreute sich von ihm weg. Ganz schön weit, wenn ihr euch überlegt, von Jerusalem nach Jericho ist ein ganz schönes Stück Weg. Vielleicht hat der König schon gedacht, ich habe es geschafft. Ich war schlauer. Aber wir können nicht davonlaufen vor Gott. Wir können nicht davonlaufen vor Gottes Gericht. Wir können nur Buße tun und umkehren und dann wird der Herr gnädig sein. Aber wir können uns nicht drücken davor. Es ist ein Fehler, wenn Menschen das glauben. Vers 6, und sie ergriffen den König und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla. Und man sprach das Urteil über ihn. Und man schlachtete die Söhne Zedekias vor seinen Augen ab. Und man blendete die Augen Zedekias und band ihn mit ehernen Fesseln und brachte ihn nach Babel. Auch die Babylonier konnten grausam sein. Drastische Mittel hier. Haben seine Söhne vor seinen Augen hingerichtet und das Letzte, was er gesehen hat, war ihr Tod. Dann haben sie seine Augen geblendet und haben ihn mitgenommen, gefangen. Etwas, was auch prophezeit war. Es ist interessant, der Prophet Jeremia hat Zedekia vorhergesagt, dass er den König von Babel mit seinen Augen sehen wird. Aber dann im Propheten Hesekiel im Kapitel 12, im Vers 13 haben wir eine interessante Prophetie, eine verwirrende Prophetie eigentlich über ihn. Und da heißt es, ich spanne mein Fangnetz über ihn aus und in meinem Jagdnetz wird er gefangen. Der Herr hat ihn eingefangen, obwohl er fliehen wollte. Und ich bringe ihn nach Babel, ins Land der Chaldäer, aber sehen wird er es nicht. Und er wird dort sterben. Interessante Prophetie, ne? Er sagt, ich bringe ihn in das Land Babel, aber sehen wir das nicht. Der Prophet Jeremia hat gesagt, er wird den König von Babel sehen. Ja, was ist jetzt ein Widerspruch in Gottes Wort? Manche versuchen so Widersprüche hinein zu interpretieren. Nee, es löst sich alles wunderbar auf. Gott kennt jedes Detail. Er hat genau prophezeit. Er hat den König von Babel gesehen, der hat ihn hingerichtet. Aber Babel selbst hat er nicht gesehen, weil er geblendet wurde. Mit glühenden Eisen in die Augen. Und da haben wir ihn. Geblendet und gebunden und in Babel. Das ist, was Sünde tut in unserem Leben, wenn wir denken, wir wissen es besser als Gott. Sünde macht uns blind. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung, es macht uns blind. Du denkst nicht mehr klar, du denkst nicht mehr richtig. Wenn ein Mensch in Sünde lebt und absichtlich immer wieder sündigt, fängt er an zu rechtfertigen. Und er fängt an, einfach nicht mehr klar zu sehen und Dinge zu entschuldigen. Und da brauchen wir einander, dass Freunde, Geschwister ins Leben sprechen und sagen, hey, du siehst nicht klar. Das ist Schwachsinn, wie du hier denkst. Ist nicht richtig. Aber Sünde macht uns blind. Und Sünde bindet uns. Versklavt uns. Wir denken, es ist so cool zu sündigen. Und anfangs macht Sünde auch echt Spaß. Aber am Ende nimmt es uns gefangen. Bittere Frucht davon ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so sehen wir Leute, die alkoholsüchtig sind. Oder sexsüchtig oder pornografiesüchtig oder erfolgsüchtig oder Materialisten. Immer mehr, 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 mehr und nie zufrieden. Es nimmt uns gefangen. Es bindet uns, versklavt uns. Es ist das traurige Bild, was wir bei dem König Zedekia sehen. Und deswegen, wenn wir sündigen, das Einzige, was wir tun können, ist Buße tun. Das ist das einzig Richtige. Diesen Zyklus durchbrechen. Und Gott sei Dank hat der Herr uns Gnade gegeben in Jesus Christus, dass wir kommen dürfen und bekennen dürfen und umkehren dürfen. Das ist eine Gnade. Dass wir nicht so enden als blinde Leute, die gefangen sind und gebunden sind und wirklich in der Hand des Feindes sind, in der Hand des Teufels. Vers 8. Und im 5. Monat, am 7. des Monats, das war das 19. Jahr des König Nebukadnezars, also einige Zeit später, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, der Knecht des Königs von Babel, nach Jerusalem. Und er verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser Jerusalems und jedes große Haus verbrannte er mit Feuer. Talmud überliefert, dass sie noch 2 Tage richtige Fete gefeiert haben im Tempel, um den zu entweihen und dann verbrannt haben. Das Volk Israel ist zu Götzendienern geworden, also reißt Gott jetzt auch diese äußere Fassade ein. Gott liegt überhaupt nichts an unserer Heuchelei, an irgendwelchen Fassaden, die wir äußerlich aufrichten. Wenn wir Christen spielen oder Gemeinde spielen, das beeindruckt ihn überhaupt nicht. Und das Volk Israel war in ihrem Herzen schon lange abgefallen vom Herrn und der Herr sagt, ich reiß diese Fassaden nieder. Ich zeige euch, was wirklich abgeht. Es ist ein Trümmerhaufen, geistlich gesehen. Vers 10, und das ganze Heer der Chaldäer, das bei dem Obersten der Leibwache war, riss die Mauern von Jerusalem ringsum nieder. Und den Rest des Volkes, die in der Stadt übrig gebliebenen und die Überläufer, die zum König von Babel übergelaufen waren, und den Rest der Menge führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, gefangen fort. Das wäre auch ein Name, wenn ihr einen Namen sucht für einen Sohn. Nebusaradan wäre sehr spannend. Das Volk ist gefangen. Und etwas wollte ich noch sagen, ich finde es interessant, dass der König Zedekia bei Jericho gefangen genommen wurde. An demselben Ort, wo das Volk Israel den ersten Sieg errungen hat im verheißenen Land. Durch Glauben und Gehorsam erleben sie hier totale Niederlage und totale Gefangenschaft. Wegen ihren Unglauben und wegen ihren Ungehorsam. Sehr interessant. Aber jetzt ist es ein paar Jahre später und der, ich kann den Namen nicht merken, Nebusaradan führt den Rest gefangen weg, der noch über war, und reißt die Stadt und den Tempel nieder. Vers 12, aber von den Geringen des Landes ließ der Oberste der Leibwache einige zurück als Weingärtner und als Ackerleute. Jetzt kriegen die Geringen ihr Recht, die von den Vornehmen unterdrückt worden waren. Und die brosenen Säulen, die am Haus des Herrn waren, und die Gestelle und das brosene Meer, die im Haus des Herrn waren, zerschlugen die Chaldäer und nahmen die Brose davon mit nach Babel. Und die Töpfe und die Schaufeln und die Messer und die Schalen und alle bronzenen Geräte, von denen man den Dienst verrichtete, nahmen sie mit. Auch die Feuerbecken und die Sprengschalen, was aus reinem Gold war und aus reinem Silber war, nahm der Oberste der Leibwache mit. Ferner die beiden Säulen, das eine Meer und die Gestelle, die Salomo für das Haus des Herrn gemacht hatte. Die Bronze aber, aller dieser Geräte, war nicht zu wiegen. 18 Ellen war die Höhe der einen Säule und ein Kapitell aus Bronze war darauf. Und die Höhe des Kapitells betrug 3 Ellen und Flechtwerk und Granatäpfel waren an dem Kapitell ringsum, alles aus Bronze, und genauso war es an der anderen Säule mit dem Flechtwerk. Also alle Schätze werden mit fortgeschleppt, alle heiligen Geräte auch aus dem Tempel. Und der Oberste der Leibwache nahm den Oberpriester Seraja und Zephania, den zweiten Priester, und die 3, die an der Schwelle Wache hielten, und aus der Stadt nahm er einen Hofbeamten, der über die Kriegsleute eingesetzt war, und 5 Männer, von denen die ständig um den König waren, die sich in der Stadt fanden, und den Schreiber des Heerobersten, der das Volk des Landes zum Heeresdienst aushob, und 60 Mann vom Volk des Landes, die sich in der Stadt fanden. Und Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, nahm sie und brachte sie zum König von Babel nach Ribla. Und der König von Babel erschlug sie und tötete sie in Ribla im Land Hamat, ließ sie hinrichten. So wurde Juda aus seinem Land gefangen weggeführt. Und wenn wir die Parallelstelle lesen in der zweiten Chronik, gibt uns noch ein bisschen mehr Kommentar über die geistlichen Hintergründe. Und wir könnten auch noch Jeremia lesen, da wird uns noch mehr erzählt. Aber das langt hier eigentlich. Wenn ihr aufschlagen wollt, 2. Chronik, Kapitel 36, Abvers, sagen wir Vers 12, geht hier um den König Zedekia. Da heißt es, er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der nach dem Befehl des Herrn zu ihm sprach. Und auch empörte er sich gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Also er war dem Wort Gottes ungehorsam, das Gott ganz persönlich durch den Propheten zu ihm gesprochen hat. Gott hat ein persönliches Wort, weißt du was? Das Wort, was wir in der Bibel haben, das ist Gottes persönliches Wort an dich. Wir haben Gottes Wort mindestens genauso konkret, wie der König Zedekia es hatte durch den Propheten Jeremia. Und er empörte sich gegen den König Nebukadnezar, das ist das Zweite, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Er steht ja zu seinem Wort, das er bei Gott geschworen hat. Und Gott erwartet, dass wir zu unserem Wort stehen. Jesus hat gesagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein und alles andere ist vom Bösen. Und das Dritte ist, weiter in Vers 13, er verhärtete seinen Nacken und verstockte sein Herz, sodass er nicht umkehrte zu dem Herrn, den Gott Israels. Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott geht uns nach. Aber wenn wir unser Herz ständig und immer wieder verhärten, bleibt Gott nichts anderes übrig, als uns zu richten. Auch alle Obersten der Priester und das Volk häuften Untreue auf Untreue, entsprechend allen Gräueln der Nationen und machten das Haus des Herrn unrein, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Also nicht nur ein bisschen Götzendienst, nicht nur ein bisschen Untreue gegenüber dem Herrn, sondern sie häuften Untreue auf Untreue. Das ist ein Bild, was wir hier haben, von dem, was abgegangen ist. Juda und Israel sind schlimmer geworden als die heidnischen Nationen, die Kananiter, die der Herr vor ihnen vertrieben hat. Und der Herr kennt kein Ansehen der Person. Und so, wenn sein Volk Israel Götzendienst betreibt und untreu wird, dann wird er es genauso behandeln. Gott ist absolut gerecht. Das gilt auch für unser Leben. Und das macht mich besorgt um unser Land, unsere Gesellschaft. Wie viel Götzendienst da ist, Götzen des Erfolgs, Materialismus. Sind bereit, unsere Kinder zu opfern dafür. Untreue gegenüber dem Herrn. Wir bringen es einmal fertig, in Europa irgendeinen Hinweis auf unsere christlichen Wurzeln in die Verfassung zu bringen. Abfall von Gott. Ich meine, Gott ist gnädig. Und wir sind Propheten in diesem Land. Wir dürfen Gottes Wahrheit verkündigen und sein Wort und sagen, Leute, kehrt um, es gibt Gnade, es ist noch Gnadenzeit. Jeder, der den Namen Jesu anruft, wird gerettet werden. Aber wenn wir nicht umkehren, glaube ich, bleibt Gott nichts anderes über, als zu richten. Und er macht sogar das Haus des Herrn unrein, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Im Neuen Testament heißt es, das Gericht beginnt am Haus Gottes. Gemeinde oder die Namenschristen, die von Gott abgefallen sind. Er ist ein heiliger Gott. Er ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade, aber er ist auch gerecht. Und Gott wird richten. Und er hat deine Sünde in Jesus gerichtet. Und wenn du das für dich persönlich annehmen willst im Glauben, Jesus in dein Herz einladest als deinen Retter und Herrn, dann ist das wirksam für dich. Dann hat er deine Schuld schon gerichtet oder du musst sie eines Tages selber tragen und die Konsequenz dafür auf dich selbst nehmen und ewig getrennt sein von Gott. Aber Gott ist gerecht und keiner kommt davon. Wir können nicht davon laufen, Gott ist schneller. Also das Beste ist, wenn wir einfach diesen Dingen ins Auge sehen und reinen Tisch machen mit Gott. Und umkehren und Buße tun und ihm nachfolgen. Vers 15, und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten früh sich aufmachend und sendend. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Früh hat Gott sich aufgemacht und hat Propheten zu ihnen gesandt. Die ganze Zeit. Vers 16, wie haben sie reagiert? Aber sie verhöhnten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab. Und er ließ den König der Chaldäer gegen sie heraufkommen. Und das haben wir schon gelesen, das Ausmaß der Zerstörung. Vers 20, und sie mussten ihm und seinen Söhnen als Sklaven dienen, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate ersetzt bekam. All die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Spricht hier von den Sabbatjahren. Jedes siebte Jahr sollte das Land ruhen, nicht bebaut werden. Gott hat seinem Volk Gelegenheit gegeben, ihm zu vertrauen. Er hat gesagt, ich werde euch versorgen, dieses siebte Jahr. Und ihr sollt ruhen, ihr sollt mich suchen. Gott hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Und es geht nicht nur darum, dass wir faul auf der Matte liegen, sondern den Herrn suchen. Das ist die Idee von Sabbat. Körperliche Ruhe, aber auch geistlich zu ruhen. In Jesus Christus ist es erfüllt. Wir ruhen geistlich in ihm. Gottes Segen, Gottes Herz ist zu segnen, aber sie haben es ignoriert. Sie haben gesagt, wir brauchen das nicht, was du uns sagst, Gott. Wir drehen unser eigenes Ding. Gott hat es gut gemeint, sie wollten es nicht hören. Und so gibt er dem Land 70 Jahre Ruhe, ersetzt die Sabbate, das es nicht bekommen hat. Gott ist gerecht. Gott richtet absolut gerecht. Interessant auch, dass es prophezeit ist, sowohl vom Propheten Jeremia als vom Propheten Jesaja, 200 Jahre davor. Dass das Land 70 Jahre Ruhe haben wird. Und dann, wenn ihr weiterlest, der König Kyros, der Perserkönig Kyros, den Befehl geben wird, dass sie zurückkehren können. Ungefähr 200 Jahre davor hat Gott den Typen beim Namen genannt, hat gesagt, es wird ein Mann aufstehen namens Kyros. Der wird mein Volk wieder nach Hause bringen. Zumindest die, die gläubig genug waren und diesen Glaubensschritt gewagt haben, das zu tun, weil viele sind gar nicht zurückgekehrt in den Segen Gottes, in sein Land. Und das ist, was Unglaube tut in unserem Leben. Ne? 1. Korinther können wir lesen. Durch Unglauben konnte Gottes Volk nicht 1. Korinther im Hebräerbrief natürlich, durch Unglauben konnte das Volk nicht in das verheißene Land einziehen. Nochmal zurück zu 2. Könige 25, Vers 22, da haben wir noch ein bisschen Geschichte, wie es weiterging. Und was das Volk betrifft, das im Land Juda übrig geblieben war, das Nebukadnezar, der König von Babel, übrig gelassen hatte, über sie setzte er Gedalia, den Sohn Ahikams, des Sohns Schafans, als Statthalter ein. Und das war ein guter Kerl, der hat dem Jeremia auch oft Wohlwollen entgegengebracht. Und als alle Heerobersten sie und ihre Männer hörten, dass der König von Babel Gedalia als Statthalter eingesetzt habe, da kamen sie zu Gedalia nach Mizpah, nämlich Ismael, der Sohn des Natania, das war ein böser Kerl, und Johanan, der Sohn des Kareach, und Seraja, der Sohn des Tanhumet, der Netophatiter, und Jaasania, der Sohn des Machatiters, sie und ihre Männer, ganzen zerstreuten Heerführer. Und Gedalia schwor ihnen und ihren Männern und sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht vor den Knechten der Chaldäer, bleibt im Land und dient dem König von Babel, dann wird es euch gut gehen. Und das wird auch der Prophet Jeremia, das Volk, ermutigt. Es geschah aber im 7. Monat, da kam Ismael, der Sohn Netanjas, dieser böse Kerl, des Sohnes Elishamas, einer von den Königen nachkommen, und 10 Männer mit ihm, und sie erschlugen Gedalia, sodass er starb, sowie die Juden und die Chaldäer, die bei ihm in Mizpah waren. Ihr könnt das noch genauer im Propheten Jeremia nachlesen. Ich glaube, um Kapitel 52 müsste das stehen. Da machte sich alles Volk, vom Kleinsten bis zum Größten, mit den Heerobersten auf, und sie kamen nach Ägypten, denn sie fürchteten sich vor den Chaldäern, weil sie den Statthalter umgebracht hatten. Vers 27, und es geschah im 37. Jahr der Wegführung Jojachins, des Königs von Juda, im 12. Monat, am 27. des Monats, da erhob Evil-Merodach, der König von Babel, in dem Jahr, als er König wurde, das Haupt Jojachins, des Königs von Juda, und führte ihn aus dem Gefängnis. Also wir haben einen neuen König, und er zeigt jetzt dem Jojachin, diesen Gefangenen, ehemaligen König von Juda, Gnade. Zig Jahre später, die er im Gefängnis verbracht hat. Und er redete gütig mit ihm und setzte seinen Thron über den Thron der Könige, die bei ihm in Babel waren. Und Jojachin durfte seine Gefängniskleidung ablegen, und er aß beständig vor ihm alle Tage seines Lebens. Und sein Unterhalt, ein beständiger Unterhalt, wurde ihm, so viel er täglich nötig hatte, vom König gegeben, alle Tage seines Lebens. Hat die Größe des Babylonierkönigs gezeigt, wenn er hier diese ganzen anderen Könige an seinem Tisch sitzen hatte, von diesen ganzen Nationen, die er unterworfen hatte, hat mehr Ansehen gebracht, als sie im Gefängnis vergammeln zu lassen. Vielleicht auch einfach, um zu zeigen, hey, wir Könige sind was Besonderes. Diese Illusion wollte er sicher auch vor dem Volk aufrechterhalten, deswegen hat er selbst dem gefangenen König Wohlwollen entgegengebracht. Wir haben auch einen, der uns aus unserer Gefangenschaft, aus der Gefangenschaft der Sünde befreit hat, und das ist Jesus. Und das ist die ganze Lektion aus der Geschichte Israels. Segen, wenn wir dem Herrn treu sind und ihm nachfolgen, und Gnade und Barmherzigkeit und Fluch und Gericht und Züchtigung, wenn wir von ihm abfallen. Das ist die traurige Geschichte des Volkes Israel. Hatten wunderbare Vorbilder, hatten Gottes Wort, hatten die Propheten. Genauso wie wir. Es ist unsere Wahl. Es ist unsere Entscheidung. Aber das Herz unseres Königs ist, dass er uns mitsitzen lassen will in Christus, auf seinem Thron sogar. Und dass wir teilhaben dürfen an seinem Reichtum, dass wir Miterben sein dürfen. Und sein Herz ist es, uns zu segnen, wenn unser Herz nur auf ihn gerichtet ist und wir ihm treu bleiben und treu festhalten. Jesus und das, was er für uns getan hat. Ja, soweit die Geschichte Israels bis in die Gefangenschaft. Nächstes Mal, also übernächstes Mal genau gesagt, werden wir die Geschichte Israels im Buch Esra wieder aufnehmen, nach diesen 70 Jahren, als das Volk Israel zurückgekehrt ist aus der Gefangenschaft. Und es hat gewirkt, es hat funktioniert. Sie haben keine Götzen mitgebracht, sondern haben versucht, dem Herrn zu dienen.